DraftCast Nummer 176, Blake Bortles hat noch nie ein Spiel in der German Football League verloren. Wir reden trotzdem über NFL Prospects, wir reden Football. Wir, das sind Roman John und Christian Schimmel. Hallo Roman.
Hallo Christian, das ist richtig. Und dadurch, dass er noch nie ein Spiel in der German Football League verloren hat, hat er sich einen neuen Vertrag verdient, offensichtlich, aus Sicht der Jaguars. 3 Jahre, 54 Millionen, 26,5 davon garantiert. Kann mit Escalators, wie sie so schön heißen, auf 66,5 Millionen insgesamt ansteigen noch. Christian, sag mal bitte warum.
Du brauchst einen Quarterback in deiner Aufstellung, um ein reguläres NFL-Team auf den Platz zu stellen. Und Blake
ja,
Bortles
aber Quarterback. Muss der Blake Bortles heißen?
Also ich muss zugeben, ich hätte ehrlich gesagt A mit dem niedrigeren Deal gerechnet, wobei sich die Preise für die Quarterbacks vermutlich ziemlich überschlagen werden. B, ich hätte mit einem Einjahresdeal gerechnet, oder gut, vielleicht hätte das Camp von ihm nicht gemacht, aber halt, weiß nicht, so wie es jetzt sich liest, ist es halt ein 2-Jahres-Vertrag. Ich habe dann gestern gelesen, dass die Jaguars aus dem Quarterback-Markt draußen sind. Ich weiß es nicht. Eigentlich kann ich mir das nicht vorstellen, dass sie draußen sind. Die Frage ist, was passiert, wenn sie trotzdem Bridgewater holen und Bridgewater schlägt ihn halt im Camp.
Ja, also im Endeffekt, wie ich es ja schon gerade eben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, zu dem meinte, wenn es kein Vertrag ist, aus dem die Jaguars jedes Jahr theoretisch aussteigen könnten, ohne groß Dead Cap zu erhalten, wäre es totaler Fehler von den Jaguars gewesen, diesen Vertrag ihm zu geben. Also, Blake, ich meine, du wirst dich wahrscheinlich noch erinnern, das Wildcard-Game, Jaguars gegen Bills, ich habe mir hier gerade mal seine Statistiken aufgemacht. Er hat von 23 Pässen 12 an den Mann gebracht, für 87 Yards, was 3,8 Yards pro Attempt sind. 3,8 Yards per Attempt.
Ja, das ist noch weit unter der Gabbard-Zone. Beziehungsweise die Gabbard-Zone fängt, glaube ich, so bei 5 Yards per Attempt an. Ja, das ist ein Begriff, den auch die Around the NFL Crew geprägt hat. Zumindest glaube ich, dass ich den daher habe. ja, er hatte ein gutes Spiel gegen Pittsburgh, wobei Pittsburgh halt auch den Lauf überhaupt nicht stoppen konnte. Und was ich halt bemerkenswert fand, gegen die Patriots haben sie ihm halt komplett den Ball aus der Hand genommen, ne? Oder haben ihm halt überhaupt nicht mehr vertraut. Und die Erinnerung, die bei mir deutlich stärker ist, ist die gegen Tennessee im letzten Saisonspiel, dass die Jaguars aus Chargers Sicht besser hätten gewinnen sollen können dürfen, wo halt auch überhaupt gar nichts ging. Und
ja.
Also das Ding ist ja, er hatte eine bessere Saison 2016 und da haben wir alle schon gedacht, na, kommt da jetzt was? Wobei, wenn man ehrlich ist, viele von seinen guten Aktionen hat er auch 2016 der Garbage Time. Das darf man auch nicht vergessen. Ich als Blake Bortles Fantasy Owner weiß schon, wie er da seine Punkte gemacht hat. Und 2017 war in weiten Teilen eine absolute Katastrophe. Also, Entschuldigung, das ist jetzt nicht Sugarcoater oder so, aber das hat halt jeder gesehen und er ist halt in Bad Mechanics wieder zurückgefallen und ich meine, er war halt nie der akkurate Passer. Und die Historie zeigt, Roman, dass sich das auch selten im vierten oder fünften NFL-Jahr ändert, ne? Also.
Ja. Ich meine, wenn wir. Ich habe mir hier mal seine Game Logs aufgemacht, meine letzte
Saison.
Einfach nur das Quarterback Rating. Da hast du 1, 2, 3, 4, 5 Regular Season Spiele, wo er über 100 hatte. Quarterback Rating. Mit seinem besten Spiel gegen die Texans, also zu Hause gegen die Texans, 143,8.
Bei dieser Blowout, ne?
Was schon. Genau, das war das 45-7, wo er über 70% seiner Pässe an den Mann brachte, 3 Touchdowns, keine Interceptions. Andererseits hast du dann auch 2 Regular-Season-Spiele mit einem Quarterback-Rating unter 50, was wirklich grottenschlecht ist. Also du hast da so eine absolute Bandbreite von Qualität bei Bortles und das eben auch nicht so dieses er spielt 5 Wochen gut, er spielt 5 Wochen schlecht, sondern es kann sich wirklich von Woche zu Woche absolut ändern. Und ich meine, Adrian hat heute Morgen einen Tweet geschrieben, in dem er geschrieben hat, mit einem Quarterback, der so inkonstant ist, kannst du in dem Playoff auf lange Sicht halt nicht gewinnen. Weil in irgendeiner Playoff-Spielwoche hat er dann eben mal einen schlechten Tag und dann ist man raus gleich. Und ich meine, theoretisch hatte er es dieses Jahr in der ersten Playoff-Woche und da war nur Buffalo einfach noch viel schlechter.
Ja, das war kein gutes Footballspiel. Also gut für Defensivfetischisten, die sehen wollen, ja, wie Quarterbacks gekillt werden. Aber ja, das war irgendwie nicht optimal. Ja, weiß ich nicht. Ich find's halt aus dem Grund halt auch schwierig. Und ich meine, er hat halt auch das Beispiel Tyra Taylor, glaube ich, sogar gebracht. Also Adrian, wo er sagte, der hat vielleicht jetzt nicht dieses hohe Ceiling, wenn es perfekt läuft, aber er hat halt bei weitem auch nicht diesen hohen Risikofaktor in den jeweiligen Spielen, dass er dich halt runterreißt. Und wenn du Jacksonville bist, also es klingt jetzt wieder, also da reicht dir, ich hätte jetzt fast gesagt Nick Foles, das sollte man vielleicht nicht machen beim Super Bowl Quarterback, aber da reicht dir Nick Foles, da reicht dir Case Keenum, da reicht dir Andy Dalton. Also selbst Andy Dalton reicht dir, wenn du die Jaguars bist. Alex Smith halte ich für unterschätzt, für massiv unterschätzt. Ich bin so dankbar, dass der aus der Division raus ist. Übrigens genauso wie Marcus Peters. Und die Chiefs machen sich damit wieder eine Baustelle auf. Und ich meine, es gibt noch keinerlei Infos über die Kompensation. Von daher muss man mit der Trade-Bewertung ein bisschen vorsichtig sein.
Aber ey, Christian, du musst aufpassen. Die Chiefs haben sich David Emerson schon geholt, als er sagt, ja,
da liegen Galaxien dazwischen. David Emerson, der mal 4 gute Spiele für die Raiders hatte, nachdem er in Washington überhaupt nicht funktioniert hat.
Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass die Chiefs sich jetzt 2 Ex-Washington-Cornerbacks geholt haben.
Ja, weil wer ist denn der andere?
Scheint auch so eine Strategie zu sein.
Ach, Fuller.
Kendall Fuller, ja.
Ja, keine Ahnung. Ich bin jedenfalls sehr, sehr dankbar, dass Alex Smith und Marcus Peters aus der Division raus sind. Wobei ich trotzdem fast die Pizza-Prop angehen würde, dass die Chiefs halt trotzdem nicht zu sehr in Playoffs sind. Weil ich einfach zu viel Vertrauen in Andy Reid hat und Mahomes hat halt leider in den Starts bisher ziemlich gut ausgesehen.
Was, in dem?
Ja, Denver. Es war wesentlich besser, als ich das erhofft, befürchtet, wie auch immer. Ich will ja das gute Quarterbacks in die Liga gehen. Ja.
Nur nicht in die AFC West, ne?
Ich hab mir übrigens damit abgefunden, wenn die Chargers Josh Allen in der zweiten Runde draften, dann gefällt mir der Pick. Wenn sie es in der ersten Runde machen, dann eher nicht so, aber ja.
Die draften in der ersten Runde bestimmt Lamar Jackson, dann ist gut.
Sag mal so, Anthony Lynn hat in Buffalo mit Tyrell Taylor gearbeitet, ne? von daher sollte man das nicht ausschließen. Ich bin gerade am überlegen, welche Quarterbacks Wissenhand hatte. Der hatte in Tennessee hatte er Mariota. Ich weiß gar nicht, welche Quarterbacks der in Arizona hatte, bevor. War das nicht hier UC Quarterback?
Mit Leonard, mit Leonard und Kurt Warner.
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon, dass die Chargers früher oder später einen Quarterback draften, also entweder diesen Draft oder den nächsten relativ hoch, aber letztes Jahr gab es ja auch die hartnäckigen Gerüchte um Davis Webb, die sich dann ja nicht bestätigt haben, zum Glück. Ein weiteres wichtiges Thema, Roman, bevor wir jetzt komplett irgendwie NFL Offseason Talk machen, ist, dass wir nächste Woche die Scouting Combine haben und wir das übertragen werden. Also nicht die Combine, sondern es wird dann Talk zu geben von uns mit Gast. Den wir doch geheim halten? Oder nicht geheim halten?
Da ich mit ihm das noch nicht abgeklärt habe, ob wir es vorher bekannt geben sollen oder nicht, halten wir es mal geheim.
Ja, müsst ihr euch überraschen lassen. Aber nächsten Sonntag, 15 Uhr oder was habt ihr gesagt?
Wir haben noch gar nichts gesagt.
Okay, damit war es irgendwann vermutlich.
Genau, also die Combine fängt ja jeden Tag 15 Uhr deutscher Zeit an. Also ich sag mal, wahrscheinlich dann irgendwann zwischen 3 und 4 so wird's losgehen, aber auch da werdet ihr natürlich über unsere gewohnten Kanäle auf dem Laufenden gehalten, wann es denn losgeht mit unserem Gelaber zur Combine.
Natürlich war das jetzt ein schöner Curveball, denn wir haben natürlich noch ein anderes Thema. Nämlich die Dallas Cowboys werden reicher und reicher und die NFL ist total rigged. Es geht natürlich um die Compensatory Picks, Roman.
Ja, ich meine, sie haben 4 Picks bekommen, aber es ist jetzt ja, ich meine, 4., 2. in der 5., 1. in der 6. Runde ist jetzt ja nicht so, dass da
rigged.
Ja, wenn es rigged wäre, hätten sie 4 Drittrunden-Picks bekommen. So, das haben sie nicht. Die Drittrunden-Picks sind nämlich gegangen in der Reihenfolge an die Arizona Cardinals, Houston Texans, Denver Broncos und Cincinnati Bengals. Übrigens, die Denver Broncos können sich bei deinen Los Angeles Chargers für ihren Drittrunden-Pick bedanken, Christian.
Aha.
Russell Okung.
Ich sag mal so, das sei ihnen an der Stelle gestattet. Okung ist zwar nicht gut, aber er ist durchschnittlich, was deutlich besser ist, als die Chargers O-Line so im Allgemeinen ist. Ja, ich glaube, 4 Picks gab es für die Bengals, 4 Picks für die Cowboys, 4 Picks für die Packers und 4 für die Raiders.
Und ja, die Raiders rocken die 6. Runde. Alle vier Compensatory Picks haben sie nämlich in der 6. Runde.
Kannst du halt schön mit ballern, ne? Also, wir wissen ja, dass die Compensatory Picks seit letztem Jahr tradable sind. Ich weiß gar nicht, wie viele davon Gebrauch gemacht haben, aber ich glaube, das ist schon regel gemacht worden.
Ein paar wurden getradet, ja.
Ja, also ich glaube ungefähr, wenn ich jetzt gerade grob überfliege, knapp die Hälfte der Teams hat einen Pick gekriegt, 2, 4, 6. Ja, ungefähr. Chargers mit einem 7. Runden-Pick, 2,51. Ja.
Ja, das Mr. Irrelevant, falls der Pick nicht noch getradet wird, dieses Jahr bei den Atlanta Falcons.
Ja, genau. Ja, also ist es interessant. Die Übersicht werden wir irgendwie verlinken, schätze ich mal. Ansonsten findet ihr die auf NFL.com.
Ich hab sie schon retweetet. Ja. Insofern guckt in meine Timeline auf Twitter, @Maschemist. Ja. Da findet ihr die
dann. Ansonsten interessant. Und ich meine, ich finde es eigentlich, es ist ein gutes Instrument, um auf Free Agency so ein bisschen zu reagieren. Dass die Packers jetzt wieder 4 Picks kriegen, ist jetzt nicht überraschend, sehr überraschend, dass Baltimore nur einen kriegt. Die sind normalerweise immer ganz weit vorne dabei, auch die Patriots nur mit einem.
Die Ravens auch nur in der 6.
Genau, Runde, ja. Das ist etwas azyklisch für die beiden Teams, und bei Green Bay wird man dann in den nächsten Jahren gucken, ob es da zu einer Veränderung des Mindsets bezüglich Free Agency kommt. Denn man muss auch sagen, dass viele Spieler von denen, die sie haben ziehen lassen, woanders sehr gut eingeschlagen haben. Nochmal schönen Dank an der Stelle. Denn da gibt es durchaus einen anderen Defensive Back, der in Los Angeles letztes Jahr sehr gut ausgesehen hat. Nichtsdestotrotz, ihr könnt euch die Übersicht anschauen. Wir sind eine Woche vor der Combine. Wir werden heute alle Combine-Partizipatoren nicht runterbeten, sondern wir kommen nun zum Segment, das da heißt, wir mögen eine Runde Unterschied.
Meinst du wieder?
Lass mich mal schauen, über wen wir heute reden. Bei Herrn Marcus Davenport halte ich das für möglich. Ich glaube es eigentlich nicht. Bei Evans kann ich mir es auch nicht vorstellen. Bei Hernandez und Wynn kommt halt drauf an, was du gemacht hast. Ich kann jetzt schon ankündigen, dass ich so ein bisschen in der Range habe, wo sie vermutlich die meisten im Moment haben. Von daher würde ich heute eher auf die halbe Runde testen, aber vielleicht erleben wir Überraschungen. Du siehst den einen oder anderen wesentlich besser oder wesentlich schlechter.
Schauen wir mal. Fangen wir doch an mit Marcus Davenport, dem Edge Rusher von UTSA, das da steht für University of Texas San Antonio, und er kommt auch aus San Antonio, Texas, ist also zu Hause geblieben. Ich weiß jetzt nicht, ich sehe auch gerade hier auf meinen Notizen, er war ein Two-Star Recruit, die Nummer 2613 seines Jahrgangs.
Schon überrascht.
Nicht so besonders beliebt seiner Zeit offensichtlich an der Highschool. 6'6", 259 Pfund schwer, ein Senior. 34 Zoll Arme wurden beim Senior Bowl bei ihm gemessen, was gut ist für einen Edge Rusher. Er war 2017 der Conference USA Defensive Player of the Year. Und obwohl er ein Senior ist, wird er erst im September 22 Jahre alt. Also hat wohl an der Schule irgendwo ein Jahr übersprungen oder wurde ein Jahr früher eingeschult. Ich habe ihn auf dem Board mit einer 1,8 sitzen. Er hat offensichtlich tolle Maße mit seinen 6'6 und seinen langen Armen. Er ist ein sehr guter Athlet, er ist kräftig, er kann benden, was für einen Edge Rusher immer wichtig ist. So sind wir noch. Er ist ein sicherer Tackler und er hat einen guten Get-Off. Das so zu dem rein Positiven, was so ein bisschen Fragezeichen bereitet. Er hat am College nur im Two-Point-Stance gespielt, also sprich in Anführungszeichen aufrecht stehend auf seinen zwei Füßen, nie eine Hand am Boden oder zwei Hände, wenn man an die White Nine denkt. Er gewinnt hauptsächlich mit seiner überlegenen Kraft, Athletik und Armlänge. Das ist irgendwo sehr auffällig bei ihm. Sein Go-To-Move, den er gefühlt bei 95% seiner Snaps gezeigt hat, ist ein einhändiger Bullrush, also sprich eine Hand, eine seiner Hände geht in die Brust des Gegners und darüber versucht er dann die Gegner zu kontrollieren und irgendwie so zum Quarterback zu kommen, was eben funktioniert, wenn du größer und kräftiger und schneller und athletischer bist als alle anderen, aber in der NFL wird er sehr, sehr stark an seinen Pass-Rush-Moves noch arbeiten müssen, beziehungsweise an dem Einsatz seiner Hände, Arme und so weiter. Hin und wieder habe ich gesehen, wie er mit einem schönen Dip- und Rip-Move erfolgreich war, also sprich außenrum beschleunigen, Schulter senken und dann den Innenarm einmal nach oben reißen, um die Hände des Blockers wegmachen, aber hat er halt nur ganz selten eingesetzt. Ich habe keine effektiven Counter-Moves von ihm gesehen, hab mir nochmal aufgeschrieben, dass er keine Ahnung hat, wie er seine Hände effektiv einsetzen soll, spielt oft zu aufrecht, und in Konklusion, der Typ ist raw, aber hat auch eine sehr, sehr hohe Upside für einen Edge-Rusher. Also ich denke auch, er kann mit seinen Maßen offensichtlich 4-3 End spielen, ist athletisch und beweglich genug, um 3-4 Outside Linebacker zu spielen, also das ist für mich so seine Position. Aber halt noch einen weiten Weg zu gehen, bis ich denke, dass er in der NFL effektiv sein kann, deshalb sehe ich ihn nur Ende der ersten Runde mit meiner 1,8. Und jetzt darf Christian sagen, dass ich ihn viel zu niedrig habe, oder?
Ja, eher zu niedrig, aber nicht viel. Also wenn sich an unseren Grades nichts mehr ändert, dann wird deine Grade stehen bleiben. Denn ich habe ihn mit einer 1,7. Ich habe ihn mit einer 1,7, du hast ihn mit einer 1,8 so. Ja. Bei mir ging es eher tatsächlich Richtung, die Überlegung Richtung 1,6. Also A, mir kommt er in der aktuellen Debatte zu schlecht weg. So, weil Athletik ist da und Athletik kannst du halt schwerlich coachen.
Ich sag mal, die aktuelle Debatte ist, dass er in den Top 10 gezogen wird.
Ist mir zu schlecht. Ist mir ein bisschen zu früh, aber wenn jemand das Risiko an 15, 16 geht, würde ich den Pick nicht bashen. Also.
Ja, ich auch nicht, aber wenn du jetzt sagst, er kommt in der Debatte zu schlecht weg, die Debatte ist, äußer ein Top 10 Pick.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Und vielleicht auch dem geschuldet, dass außer Bradley Chubb halt eigentlich keinen Edge-Rusher ohne Fragezeichen gibt. Und dass da halt eigentlich ein ziemlich großes Gap ist, was man auch in deiner Grade zu Arden Key halt gesehen hat. Im Prinzip hast du den Spieler sehr, sehr gut beschrieben. Also mich nervt, ich fange jetzt mal mit dem Negativen an, mich nervt, dass der so aufrecht ist. Das nervt mich kolossal, weil in den 3-4 Snaps, in denen er halt tief ist und der kann wenden, kommt er halt super oft am Gegner vorbei. Ich war überrascht, weil ich habe halt viel gelesen, dass viel Kritik an seiner Production ist und das ist halt schwerlich zu sagen, wenn er halt allein in seinem Senior Jahr halt 17,5 Tackles for Loss, 8,56, 4 verteidigte Pässe, 3 forcierte Fumble, 55 Tackle, das ist jetzt nicht so schlecht. Ich fand ihn gegen Double Teams stellenweise ziemlich gut. Seine Beweglichkeit ist offensichtlich, was mir super gut gefällt, ist, dass er immer die Arme hochnimmt, wenn er merkt, er kommt nicht zum Quarterback und schlägt halt auch einige Pässe runter. Ja, ist halt ein Explosiv. Raw ist auch ein Effort-Spieler. Ich habe ihn in Pass-Coverage auch schon gesehen. Es gab einen Snap gegen, ich glaube, es war Marshall, war sogar Man-to-Man. Ich weiß nicht, ob es ein Running Back war oder ein Thailand, den er da verfolgt hat. Aus dem kannst du schon eine Menge machen. Das Ding ist, ich habe halt es gibt halt die Vergleiche mit Daniel Hunter, den Ex-LSU Edge Rusher, weil die Maße sind halt ziemlich ähnlich und dann habe ich halt mal auf die Stats geguckt. Also ich meine, Hunter wurde ja vorgeworfen, dass er halt zu wenig Production hat. Deswegen passt das mit Davenport. Was die Zahlen betrifft, eigentlich nicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich Hunter damals zur damaligen Zeit überhaupt gesehen hatte. Aber hast du eine Erinnerung? Findest du die vergleichbar?
Also Hunter ist natürlich schwierig, ne? Der hat in der SEC gespielt, wohingegen Davenport eben in der Conference USA gespielt hat. Ja. Das ist natürlich ein ganz anderes Konkurrenzniveau. Ist jetzt natürlich die Frage, wäre Hunter eben, hätte er in der Conference USA in Anführungszeichen nur gespielt, wäre er dann produktiver gewesen möglich? Also Hunter ist seinerzeit bei LSU eben auch extrem oft abgetaucht. Also ich meine, ich hatte den in der dritten Runde dann am Ende gewählt, weil du halt schon gesehen hast, dass er sehr hohe Upside hat, aber eben andauernd nur abgetaucht ist. Schwierig. Eben wirklich schwierig jetzt zu vergleichen eben mit SEC. Also natürlich, wie gesagt, von wegen Anlagen, aber Raw passt der Vergleich mit Hunter und Davenport, aber Was eben jetzt die Frage nach Production betrifft, ist es eben schwierig, wenn man eben sieht, der eine hat in der SEC gespielt, der andere in der Conference USA.
Ja, ist schwierig, aber also auf jeden Fall sind beide raw und bei Davenport, ich bin jetzt halt wirklich auf die Combine-Zahlen gespannt. Es kann halt gut sein, wenn der wirklich eine starke Combine hat, dass der sich da in die Top 10 spielt. Das sehen wir beide nicht wirklich. Also 15, 16 aufwärts, denke ich, geht es in eine Range
los. Also ich sag mal, so wie ich die NFL kenne, kann es passieren.
Dass er in den Top 10 geht?
Ja.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also die stehen auf Upside und die stehen auf 100%. Also sehe ich auch, ist ein interessanter Spieler. Marcus Davenport. Roman mit der 1,8. Christian mit der 1,7. Und wir dürfen, oder du darfst, direkt mit dem nächsten Spieler weitermachen.
Yo, Rashaan Evans ist an der Reihe, Linebacker von Alabama, 6'3", 234, ein Senior aus Auburn, Alabama. Ich weiß nicht, wie gut, dass er ihm zu Hause angekommen ist. Dass er,
ich weiß dass es er auch dann,
nicht. Dass er dann die Seiten gewechselt hat, sozusagen. Allerdings, er hat auch mit Ruben Foster zusammen an der High School gespielt, das heißt, er war da nicht allein. 5-Star Recruit, die Nummer 14 seines Jahrgangs, interessanterweise hat sowohl an der Highschool als auch die ersten beiden Jahre bei Bama als 3-4 Outside Linebacker gespielt, also sprich als Edge Rusher, und ist dann in seinem Junior-Jahr eben in die Mitte gerückt. Meine Grade bei ihm 2,0. Gefühlt, man sieht es ihm noch an, dass er die Position noch nicht so lange spielt, auch wenn es jetzt nicht die Riesenumstellung ist, und er auch bei Alabama oft noch als Edge-Rusher aufgestellt wurde, was er übrigens gut kann. Also habe ihn da regelmäßig, man sieht ihn regelmäßig zum Quarterback kommen, wenn er eben sowohl durch die Mitte blitzt oder eben vom Snap weg schon über außen rusht. Beherrscht effektive Pass-Rush-Moves, was jetzt für seine in Anführungszeichen neue Position nicht so wichtig ist, aber wer weiß, in der NFL kann man ihn dann bei Passing Downs vielleicht auch nochmal hin und wieder als Edge-Rusher einsetzen. Denke, das sollte passen. Er hat gute Maße, hat eine gute Athletik, hab mir aufgeschrieben, sehen als Mike oder Sam. Ich denke, als Mike hat er etwas mehr Value, aber eben Sam wird er auch spielen können. Zeigt eine gute Übersicht, schnelle Reaktion. Was mir bei ihm aufgefallen ist positiv, dass er Running Backs sehr gut spielen kann, wie ich es mir so aufgeschrieben habe. Also sprich, Running Back macht einen Cut nach links, er macht einen Schritt nach links, Running Back Cut nach rechts, er macht Schritt nach rechts, so bis sie sich dann irgendwann treffen und er das Tackle macht. Er kann Blockern sehr gut ausweichen, macht es nur aus irgendeinem Grund sehr ungerne, sondern versucht es deutlich häufiger, sie abzublowen, um es jetzt mal so schön einzudeutschen. Also sprich, zu oft versucht er einfach mit Vollspeed in Blocker reinzurennen, um die dann aus dem Spiel zu nehmen. Ist in der Regel aber eigentlich effektiver Versuch, um sie herumzugehen. Er kann, aber zu selten macht. er hat, ich habe mir aufgeschrieben, in Klammern noch, nicht die Instinkte, die man sich bei einem Inside-Linebacker-Mike wünscht. Wie gesagt, hat unter anderem natürlich mit seinem noch nicht so lange her seinen Positionswechsel zu tun, dass er eben die Position noch nicht so lange spielt. Aber ist natürlich dann auch so ein bisschen die Frage, ob es irgendwann nochmal kommen wird. Nicht jeder Linebacker hat eben tolle Instinkte und er hat es halt im Moment noch nicht. Und bei seiner Größe ist er etwas träge, was ihn bei Richtungswechseln natürlich etwas zu schaden kommt. Keine besonders gute Short Area Quickness und in Man Coverage, glaube ich, wird er nicht besonders effektiv sein. Und was mich dann trotz seiner Upside und seiner noch leichten Rawness davon abgehalten hat, ihn dann in die erste Runde zu packen, er ist kein guter Tackler. Und ich weiß, das kann man lernen, aber der Junge hat 4 Jahre lang bei Alabama trainiert, gespielt. Irgendwann hätte man ihm vielleicht mal beibringen können zu tackeln, oder irgendwann hätte er es von sich aus mal lernen können zu tackeln. Er ist kein guter Tackler. Und das nervt mich, weil er eben sehr regelmäßig immer wieder Tackles verpasst hat, beziehungsweise Leute aus seinen Tackles wieder rausbrechen konnten. Nicht gut für einen Linebacker, daran wird er auf jeden Fall noch arbeiten müssen und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich ihn nicht in die erste Runde packen wollte, aber dann entsprechend sehr hoch in die zweite. Deshalb habe ich Rashaan Evans mit der 2,0.
Langweilig. Wir sind uns schon wieder fast einig. Ich habe ihn einen Tacken schlechter mit einer 2,2.
Ja, Christian, wollen wir denn den Podcast jetzt einfach enden lassen? Weil meine, das ist ja für unsere Zuhörer jetzt...
Es schadet aber nicht, wenn unsere Zuhörer mal die geballte derdrop.de Einigkeit zu spüren kriegen. Es ist ja oft genug anders, dass sie vollkommen verwirrt und unwissend den Podcast verlassen, weil der eine sagt A und der andere sagt B. Also im Prinzip, mich stört tatsächlich die Tatsache, dass er halt einfach keine überragend guten Instinkte hat, dass er einfach mir zu auf den Traffic rennt und dass er jetzt nicht so der Riesentackler ist. Ich muss zugeben, es ist bei mir ein bisschen her. Ich habe den vom National Championship Game gesehen. Ich glaube sogar ein Tag oder zwei Tage vorher, als wir mit Sportler 360 da die Vorschau gemacht haben. Nee, eine Woche vorher ungefähr. Egal. Ich mag den, das ist halt ein super Athlet, siehst du halt auch auf Tape und der macht halt eine Menge gut. Du hast es eben so schön gesagt, dass der halt das, was der Running Back halt als Move macht, macht der super, kann er super quasi reflektieren oder mirroren, würde man vielleicht sagen, also spiegeln. Ich habe den Pass Coverage gesehen, da hat er mir gut gefallen. Ja, kommt mir zu schlecht weg. Ich finde den jetzt ziemlich gut. Der ist mit seiner Technik und seinen Instinkten ist er halt für mich kein First Runner. Das ist das, was ihn halt rausnimmt. Aber alles andere ist halt so gut, dass du halt einen High Second auf jeden Fall für den ausgeben kannst. Und ich stimme dir da auch in deiner Analyse, was die Position betrifft, halt zu. Ist ein sehr guter Spieler. Ist mir, wie gesagt, man hört derzeit immer noch relativ wenig von ihm, aber ist auf jeden Fall in der Debatte Ende der ersten Runde ausgewählt zu werden.
Ja, also es hat mich beim Tape gucken, musste ich so ein bisschen an Stephon Anthony denken, falls du dich noch erinnerst, von Clemson. Ja. Den, ich meine auch wir beide frühe zweite Runde hatten auf unserem Board, die Saints haben ihn dann Ende der ersten Runde gezogen, hat nicht so funktioniert bisher. Weiß ich nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für Evans ist.
Evans ist aber schon technisch gefühlt noch einen kleinen Tacken weiter. Vielleicht nicht, was die Instinkte betrifft, aber weiß ich nicht. Der Name wäre mir jetzt nicht in den Kopf gekommen, aber ist ein interessanter Vergleich. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ist halt schwierig, weil so die ganzen Linebacker, die in den letzten Jahren Ende Erste, Anfang Zweite gegangen waren, das waren halt andere Spielertypen. Also Perryman, Ruben Foster, einen Namen, den ich gerade noch im Kopf habe und jetzt natürlich wieder vergessen habe, ist dann da noch in der Range gegangen. Vergiss es. Also es ist halt...
Mir will gerade nur Alec Ogletree kommen. Oder
ja, der halt auch. Also es ist halt schwierig, Vergleiche mit denen zu finden, weil die meisten... Ach hier, Kirk Cunningham. Wobei ist der nicht... Ist der
gegangen? Cunningham?
Ja.
Welchen Cunningham?
Vanderbilt. Miami Dolphins.
Ach, Zach Cunningham, ne, der war späte Zweite.
Okay. Ja, okay, den hatten aber viele weiter vorne gesehen, ehrlich gesagt. Na, egal. Das war jetzt der Name, den ich jetzt noch so im Kopf hatte. Das sind halt komplett andere Spielertypen als Evans, so. Die waren halt eher sauberer. Wobei auch Denzel Perryman seine Instinkten durchaus seine Probleme hat und in der NFL ist es halt überhaupt kein Problem.
Basically, Reading ist Perryman. Ah, ne, den haben die Chargers auch
in der Zeit gezogen. Chargers haben den hochgetradet. Chargers haben üblich ihren Viertrunden-Pick abgegeben. Und haben hochgetradet. Ja, Perry, den sie dann irgendwann, der im letzten oder vorletzten in die vierte Runde gezogen haben, der hat bis jetzt auch nicht überhaupt noch nicht funktioniert. Ist ein anderer Spielertypen. Aber Evans ist auf jeden Fall in der Debatte in der ersten Runde, Anfang zweiter, ist ein guter Spieler. Wir mögen den beide, wir sind uns relativ einig. Ich habe so die Befürchtung, dass unsere Grades jetzt bei den nächsten beiden Spielen auch nicht so hart weit auseinander liegen.
Also wenn aber du willst, kann ich die Grades nochmal schnell ein bisschen ändern, einfach um Spannung reinzubringen.
Roman, uns geht's ja nicht um den Fame, uns geht's darum, dass wir mit der Kraft unserer Augen und unseres Verstandes hoffentlich in der Lage sind, halbwegs ordentlich Tape beurteilen zu können. Wobei uns da der eine oder andere vielleicht widerspricht, aber wenn ihr diesen Podcast hört, werdet ihr das vermutlich nicht tun. Von daher, gehen wir mal zu Will Hernandez. Offensive Guard. University of Texas El Paso. Redshirt Senior 6-2, 4 Achtel, also gerundet 6-3. Das kriegt selbst der Soziologe hin. 340, 32, 3 Achtel Arme. Ist für mich ein Mauler, Pass Protector. Ich habe lange mit seiner Grade gekämpft. Ich habe ihn vermutlich immer noch einen Tacken zu niedrig. Ich habe ihn mit einer 2,2. Kommt aus Las Vegas, Nevada. 95er Jahrgang. Hat in seiner Highschool-Zeit zwischenzeitlich mit Football aufgehört, weil er ein Problem mit dem Coaching-Staff hat. Bis dann, ich glaube, neuer Coaching-Staff gekommen ist, der jetzt so seine Eltern quasi bekniet hat, dass er zurückkommt. Wenn man ihn dann sieht, weiß man warum. Kinesiologie Major, was ich jetzt heute nochmal nachgucken musste, dass es halt Bewegungswissenschaft ist. Sagt einer noch unsere Podcasts bilden nicht. 49 Starts als Left Guard für UTEP, nachdem er dann in seinem Freshman-Jahr Redshirt genommen hat, also sprich nicht gespielt hat. Hatte eine gute Senior Bowl-Woche und war laut der Datenbank von Jesse Fridge nicht als Highschool Recruit gerated. Was vielleicht auch erklärt, warum man bei UTEP spielt. Also zum einen, ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, Roman. Für mich, als ich den gesehen habe, dachte ich mir, 80er Offensive Line. Groß, na gut, gar nicht mal so groß mit 6-2, 4 Achtel, aber vor allen Dingen schwer mit 340. Ich habe mich gefragt, ob er nicht während der Saison vielleicht noch, also das nächste Senior Bowl-Maße, ob er nicht während der Saison vielleicht noch mit 350 oder so gespielt hat. Will ich nicht ausschließen. Er kommt auf Second Level, er kann laufen, der ist nasty, ich liebe nasty Linemen. Das ist halt Hernandez. Der hört halt wirklich erst auf, wenn der Pfiff das dritte Mal ertönt ist und das Play vorbei ist. Base ist gut, setzt seine Hände ein, Positionierung und Run und Pass ist gut, starke Hände meiner Meinung nach. Ich mag sein Playing Mindset, das geht halt auch in dieses nasty Playing Mindset rein. Kann redirecten, wenn er muss. Das war tatsächlich besser, als ich gedacht habe. Das habe ich vor allen Dingen in einem Snap gesehen. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen. Wird Gegenspielern gewaltig auf die Nerven gehen. Steht bei mir noch auf der positiven Seite. Also da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ich will nicht sagen, dass man als Offensive Liner auf die Welt kommt, aber wenn es sowas gibt, dann vielleicht eher. Auf der anderen Seite, er ist undersized. Er hat kurze Arme. Ich finde ihn natürlich, also das Ding ist, er ist halt mit 340 echt schwer. Und die Frage ist, in der NFL in den letzten Jahren, und das ist eigentlich auch mein Hauptkritikpunkt und auch der wesentliche Grund, warum ich ihn nicht in der ersten Runde habe. Die NFL setzt auf athletischere Linemen, die einfach leichter sind. Und ich weiß einfach nicht, wie der in einem Zone-Heavy-Scheme zurechtkommt. Und es gibt halt kaum Teams, die sozusagen so gut bis gar keine Zone-Plays laufen. Da weiß ich eben nicht, ob das ist, wo er seine Stärken wirklich einbringen kann. Er ist in manchen Snaps immer noch sehr, sehr aufrecht. Und ich glaube, dass er Probleme mit Quickness bekommen wird. Ich kann verstehen, wenn man ihn in der ersten Runde zieht. Eben weil er nasty ist, weil er in vielen Bereichen das ausdrückt, was ein Offensive Lineman halt sein soll. Nur, er ist schwer. Er ist meiner Meinung nach für Teams, die viel Zone laufen, kein guter Fit. Ich glaube, dass er tatsächlich Probleme mit Quickness kriegt. Er macht vieles gut, keine Frage. Er ist einer von den Prospects, wo es nicht steht, dass er Kraft zulegen muss. Auch wenn er gar nicht den riesen Push an der Line of Scrimmage generiert. Das ist tatsächlich eine Sache, die mich zum Teil gewundert hat. Aber ist ein guter Spieler, Will Hernandez von UTEP. Ich habe ihn Anfang der zweiten Runde mit einer 2-2. Jetzt kannst du mir die gepflegte 1-7 um die Ohren hauen.
Nö, ich hau dir eine 2-2 um die Ohren.
Okay.
Ganz erstaunlich, super einig, wir beide ja. Jetzt hier.
Das ist bei O-Linern extrem selten.
Das ist merkwürdig, ja.
Ja.
Also die erste Notiz, die ich mir zu ihm aufgeschrieben habe, ist, erledigt seinen Job.
Mhm.
Im Endeffekt, das, was er zu tun hat, als Blocker, macht er einfach, egal was kommt. Ich versuche jetzt mal, mich ein bisschen auf das zu beschränken, was gefühlt bei dir zu wenig gekommen ist. Was bei ihm sehr auffällt, ist, blockt er jemanden, ist dieser Mensch geblockt. Also ich habe es nur ganz selten gesehen, dass irgendjemand sich von ihm wieder lösen konnte. Also es ist natürlich bei ihm so ein bisschen grabby in Anführungszeichen, aber er macht es halt so, wie sich das für die NFL gehört, nämlich innen greifen, sodass das Holding dann nicht auffällt. Ich glaube, das wird dann im Scouting auch gerne als Heavy Hands bezeichnet. Also jemand, der einen dann eben blockt und man kann quasi den Rest des Snaps vergessen. Ich fand es bei ihm sehr erstaunlich für seine 340 um und bei Pfund, wie gut er sich bewegen konnte. Also sehr effektive, also sehr oft habe ich ihn effektiv Pull-Blocken gesehen. Mir gefielen seine Füße, dass er da eben auch relativ leichtfüßig ist. In Pass Protection sehr souverän, auch bei Stunts und Blitzen ist nicht überrascht worden. Was bei seiner Beweglichkeit man einschränkend sagen muss, bei Screen Passing geht ihm schon mal ein bisschen die Luft aus. Also wenn er dann weiter, also quasi sich weiter weg als so die beiden Tackle-Spots bewegen muss, da bekommt er dann so seine Probleme mit Sicherheit dann eben auch seinem Gewicht. Aber entsprechend denke ich dann aber auch, dass er Zone blocken kann. Also mit Sicherheit wird er vom Zone-Blocking-Team gedraftet, wird seine Diät so umgestellt, dass er ein bisschen leichter wird über die Zeit, aber einfach von den Tools her, von seinen Füßen her, von seiner Athletik her, denke ich, dass er eben auch Zone blocken kann. Und Hernandez insgesamt wirkt für mich halt auch sehr pro-ready. Also sprich, ein Spieler, den draftest du, den packst du Day One in deine Starting Offensive Line und gut ist, so im Endeffekt. Aber natürlich mit der Gesamtathletik, mit seiner Undersizedness, würde ich ihn eben auch nicht in der ersten Runde draften. Auch wenn ich eben denke, dass er von Day One ein vernünftiger Guard ist, mit eben der Upside noch ein bisschen besser natürlich zu werden. Aber deshalb habe ich ihn eben auch nur in der frühen zweiten Runde.
Ich meine, das ist halt das Ding, für 340 bewegt er sich halt wirklich gut.
Ja. So. Ja. Also für 340 bewegt er sich fast schon überragend. Also ich würde sogar sagen, für einen Guard insgesamt bewegt er sich fast schon gut.
Ja.
Also mindestens überdurchschnittlich beweglich für einen Guard insgesamt. Also das ist eben schon erstaunlich, ja.
Ja, das ist halt. Ja. Ist halt, ich glaube auch, dass der relativ früh spielen wird und der sich nicht verbrennen wird. Und wenn ein Team da ein massives Loch hat und sagt, wir müssen es stopfen, dass das ein Kandidat für dich ist. Aber ich glaube übrigens auch, dass er für viele Teams einfach rausfällt. Also, weil die einfach sagen, wir wollen keinen so schweren Offensive Line Spieler haben.
Oder so klein.
Oder so klein und, ich bin ja mal gespannt, mit welchen Maßen der zu Combine kommt. Also, das waren jetzt Senior Bowl Maße, vielleicht ist der jetzt bei 335 oder so, ich weiß es nicht. Aber das wird bestimmt interessant. Aber ich sehe das auch so, dass der eigentlich normalerweise ein High-Floor-Spieler ist, der dich normalerweise nicht groß verbrennen sollte.
Ja, also ich sag mal, wenn er Mitte zweite Runde beim Cowboys-Pick noch da ist, werde ich mich sicher nicht beschweren, wenn sie ihn da als neuen Left Guard Starter draften.
Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bis zum zweiten Chargers-Pick noch da ist. Also, wobei das habe ich, ich hätte auch letztes Jahr nicht gedacht, dass First Lamb zum Chargers-Pick noch da ist und sie dann nicht mehr viel hochtraden müssen. Ich meine, der gute Junge hat jetzt das Kreuzband gerissen, aber bei dem gab es keine Medical Concerns. Von daher schauen wir mal. Meistens rutschen Guards dann am Drafttag auch gerne ab und mein Gott, über Quentin Nelson dann sitzen, würde ich mir auch nicht beschweren.
Einmal kurz Quentin Nelson, jetzt wo die Bears Josh Sittens Option nicht gezogen haben und der Free Agent wird, kann mir nicht vorstellen, wie Quentin Nelson an den Bears, die ja jetzt auch den zuletzt Notre Dame Offensive Line Coach eingestellt haben, wie Quentin Nelson an den Bears vorbeikommt, wo wirklich Need auf Value, auf Coach, auf alles trifft. Ja. Ist quasi passt.
Sagen wir so, man müsste sich groß Gedanken machen, wenn Quentin Nelson an den Bears vorbeikommt, ob er
die Tatsachen hat. Allerdings, ja, genau. Das wäre so dieser Moment, wo man denkt, okay, was läuft verkehrt bei Quentin Nelson? So.
Ja. Ja, es ist deswegen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er an den Bears vorbeikommt. Vielleicht haben wir eine Projektion für Bears, für den Bears-Pick und vielleicht für andere Picks nächste Woche. Schauen wir mal. Wir kommen zum letzten Spiel des heutigen Tages. Ja, ist traurig. Und das ist Isaiah Wynn.
Schon wieder ein Isaiah. Hast du dich beim Vornamen wieder so schwer getan?
Nee, aber der wird ja vernünftig geschrieben. Also wie auch immer, Entschuldigung, der wird so geschrieben, wie ich das als vernünftig definiere. Also,
aber Isaiah Wynn wird genauso vom Vornamen her geschrieben wie Isaiah Oliver letzte Woche.
Das muss ich kontrollieren. Ob ich da so ein... Ich bin der Meinung, dass Oliver ein A mehr hat als er.
Was? Wo das denn?
Und zwar, nach dem S. S-A-I-A-H, meine ich. Aber ich guck's jetzt.
Ja, aber so wird Win auch geschrieben. Also Isaiah Win.
Habe ich mich bei Win jetzt vertan, oder wie sieht's aus?
So wird halt Isaiah geschrieben.
Großartiges Podcasten bei Age of the East. Das ist halt echt. Ja, stimmt, ich habe mich bei Win vertan. Ist gut, dass du es nochmal angesprochen hast, dann kann ich das nämlich nochmal direkt korrigieren. Nervig. Isaiah Wynn, Offensive Guard, University of Georgia, Senior, 6'2", also könnte man wieder sagen gerundet, 6'3". 308, 33, 1/8 Arme. Smart Guard steht bei mir da als Typbeschreibung, weil er ist meiner Meinung nach ein sehr spielintelligenter Spieler ist. Swing Offensive Tackle habe ich mir dazu geschrieben, könnte er glaube ich machen. Ich habe ihn mit einer Late First auf dem Board, mit einer 1,9. Er kommt aus St. Petersburg in Florida. 95er Jahrgang, Four-Star Recruit, Human Development und Family Science Major. Ab Sophomore Starter und hat dann erstmal auf Left Tackle gestartet, hat dann in seinem Juniorjahr, bedingt durch einen Transfer von einem anderen Spieler, ist er auf Left Guard gerückt und dann in seinem Seniorjahr wieder auf Left Tackle. Hatte eine sehr, sehr, sehr starke Senior-Bowl-Woche. Vielleicht die beste von fast allen Spielern. 2017 ins All-SEC-Team gewählt und er war ein Second-Team-All-American. So. Wir können das relativ kurz bei ihm machen. Positiv, der löst unglaublich viel mit dem Kopf. Der ist erfahren. Der hat Offensive Guard und Tackle gespielt. Er ist einer von den O-Linern, die einen guten Push im Run-Game hinkriegen. Hat meiner Meinung nach gute und quicke Füße, einen guten Get-Off. Hat eine gewisse Nastiness, nicht auf Hernandez-Level, aber hey, immer noch gut. Bekommt sehr oft eine Hand an Gegenspieler im Second Level, positioniert sich gut. Fällt Blocks zum Teil sehr lange, das sieht man auch in der Form selten. Kickbacks werden gemacht mit guter bis ordentlicher Technik. Ist stärker geworden von 16 zu 17 meiner Meinung nach. Ziemlich gute Awareness, kann laufen, gute Base. Und Mirrors so well steht bei mir. Also er spiegelt sehr gut das, die Moves, die der Gegner macht. Trotzdem habe ich bei ihm so den einen oder anderen Konzern. Also er ist meiner Meinung nach kein absolut Elite-Athlet. Und er hat keine Elite-Physical-Tools und gut, 33, 18, sind immerhin 33er, aber sind halt auch nicht besonders lang. Non-Elite-Movement-Skills steht bei mir. Also er kann sich bewegen, aber es ist nicht auf einem absolut großartigen Niveau. Hat keine überragende Kraft, ist offensichtlich ein bisschen anders heißt mit 6,2. Und das Ding ist, ich habe halt auch 16, also er wird als Guard projected. So, er hat Left Tackle gespielt, aber er ist halt allein aufgrund der Armlänge und seiner Größe halt ein Guard. So. Und das Ding ist, was mich ein bisschen irritiert hat bei ihm, der sah halt, und ich habe ihn auf 16er Tape gesehen, der sah als Tackle deutlich natürlicher aus als Guard. Gut, hat er länger gespielt. Aber deswegen macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Auf der anderen Seite, der macht halt so viel so gut und der löst so viel mit dem Kopf so gut, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass er basteln kann. So, wie gesagt, die Athletik macht mir ein bisschen Sorgen, Surfing Guard jetzt auch nicht das alleinige Kriterium. So, er ist technisch meiner Meinung nach in einigen Bereichen auf einem besseren Level als Hernandez und deswegen sehe ich den halt eher Ende der ersten Runde. Also Isaiah Wynn bei mir mit einer 1-9 auf dem Board.
Bei mir wird eine 1,7.
Okay, also siehst du ihn etwas positiver.
Ich sag mal so, ich habe jetzt natürlich kein 2016er Tape von mir angeguckt, weil ich auch noch mal Freizeit haben will. Aber vielleicht hat er auch 2017 besser ausgesehen, weil er einfach besser war, so ein Jahr erfahrener.
Also er ist besser geworden, das glaube ich 100%.
Ja. Ja,
das glaube ich auf jeden Fall.
Er hat nicht vielleicht unbedingt mit dem Positionswechsel zu tun. Also er hat, was denn positiv ist, aus meiner Sicht Left Tackle Feet, also er ist leichtfüßig genug, um Left Tackle zu spielen, was dann natürlich für einen Guard, wo ich ihn dann natürlich auch projecte, verdammt leichtfüßig wäre. Und ja, vieles, was ich hier natürlich stehen habe, hast du jetzt eben schon gesagt, ist ein guter Second Level und Open Field Blocker, lässt sich durch Inside und Counter Moves nicht überraschen. Habt ihr hier auch noch schön aufgeschrieben, er lässt es einfach aussehen. So ein schöner Scouting Ausdruck, den ich letztes Jahr schon bei Marshon Lattimore, dem Cornerback von Ohio State, benutzt habe, der dann auch ganz gut in der NFL zurechtgekommen ist. Insofern Isaiah Wynn, Chancen stehen nicht schlecht für dich. Ja, wie du eben auch schon meintest, ich denke auch, im Notfall könnte er in der NFL auch Offensive Tackle spielen. Was mir noch aufgefallen ist, er kann sich sehr schnell von einem Block zu einem anderen umorientieren. Also sprich, ja, wenn ein Block in Anführungszeichen erledigt ist oder er den Gegenspieler zu einem Mitspieler übergibt, schafft er es eben sehr schnell, sich neu zu positionieren, also sich ein Stück weit zu bewegen, Füße zu stellen, neue Blocks zu setzen. Sehr, sehr gut ist er darin, was man am College sehr selten sieht und deshalb bei mir positiv hier noch steht und irgendwie alles andere hast du auch geschrieben. Also ja, vom Kopf eben sehr weit, sehr, sehr gute Übersicht, Wahrnehmung, schnelle Reaktion. Ja, eben auch so ein Spieler, ein bisschen wie Hernandez, wo ich halt denke, der wird sehr schnell in der NFL gut zurechtkommen. Einfach von dem, wie weit er schon ist in allem, was er tut. Und eben wie souverän das Footballspielen bei ihm dann auch schon aussieht. Deshalb Isaiah Wynn mag ich sehr gerne. Als Guard würde ich ihn, ja, mit meiner 1,7 wäre das so frühe 20er Picks draften. Ja. Denke, dass das ist so etwas, wo ich absolut komfortabel mit ihm wäre, wenn ein Team ihn da zieht. Und gefühlt du dann eben deinen Starting Guard für das nächste Jahrzehnt, 15 Jahre, keine Ahnung wie lange hast.
Ja, ja, einfach weil er halt auch so spielintelligent ist, das macht halt wirklich eine ganze Menge bei aus und wenn du dich dann noch ein bisschen bewegen kannst, ist halt eine gute Kombination und ich merke, also am Anfang bin ich nicht wirklich warm geworden mit der Offensive Line Klasse, was vor allen Dingen für mich nach wie vor daran liegt, dass es irgendwie keinen Tackle gibt, den ich jetzt so absolut krass hoch habe. Ich weiß, dass du Colton Miller relativ hoch hast, über den haben wir im Podcast
ja, gesprochen. Ich habe ihn auch nicht Top 10,
okay. Sagen wir so. Also das ist halt so das Ding. Wir haben jetzt beide, glaube ich, keinen Top 10 Tackle, wo wir halt sagen würden, den kannst du da ziehen, ohne groß Bauchschmerzen zu haben. Das Ding ist aber, du hast halt irgendwie eine unfassbare Tiefe. Also mit McGlinchey, mit Good Brown hast du jetzt ein bisschen niedriger. Mit Williams, mit Brian O'Neill, den du am zweiten Tag gut ziehen kannst mit Colton Miller. Ja, ihr werdet es dann irgendwann in unserem Tackle-Podcast. Das war jetzt nur die Tackles. Also Martinez Rankin müssen wir dann vielleicht noch dazu nehmen. Dann hast du halt mit Quentin Nelson einen absoluten No-Brainer Offensive Guard. Mit Billy Price meiner Meinung nach einen sehr guten Center. Und dann hast du eben Wynn und Hernandez. Und ich habe halt auch noch nicht alle gesehen. Also Spieler wie Frank Wagner zum Beispiel, den Center von Arkansas, der eine Zeit lang verletzt war. Ja, es gibt noch ein paar Guards, die so ein bisschen in der Debatte sind, Ende erste Runde, Mitte des, beziehungsweise bis zur Mitte des zweiten Tages. Da wirst du schon gut pflücken können. Die Frage ist halt nur, wann der Run losgeht. Ich habe ja letztes Jahr eine Pizza-Prop gemacht, dass früh ein Run auf Offensive Tackles beginnt. Der ist nie gekommen. Ich meine, der erste war Bowles zu Denver, oder?
Ja. Genau.
Von daher muss man da abwarten. Aber das Interessante ist, du hast halt eine ganze Menge an unterschiedlichen Spielertypen, die aber value-technisch zum Teil in einer sehr ähnlichen Range sind. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Also ich würde mir jetzt auch noch nicht zutrauen zu sagen, welcher der erste Offensive Tackle ist, der vom Board geht. Also wie gesagt, Nelson nehmen wir aus der Debatte ja raus. Nelson wird normal, unter normalen Umständen der erste O-Liner sein, der vom Board geht.
Sehr gut möglich.
Aber wer der erste Tackle ist, gut, ich meine, da gibt's auch Kriterien, über die wir logischerweise nicht Bescheid wissen, ne? Also die Interviews bei der Combine für gewisse Spieler wie Connor Williams werden halt auch die Medical Rechecks, also die Checks erstmal relevant werden. Das ist spannend. Das ist eine sehr, 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 sehr interessante O-Line-Klasse dieses Jahr. Und Jesse T. Fridge ist zurück auf Twitter offensichtlich. Interessant. Ja, der hatte sein...
Christian mit voller Aufmerksamkeit hier beim Podcast.
Ich finde das gerade ein bisschen schräg, dass der hatte offensichtlich sein seinen Account gelöscht. Ich wusste gar nicht, dass du deinen Account löschen kannst, oder ich weiß nicht, ob er ihn nur...
Vielleicht kann man ihn auch einfach nur
deaktiviert finden, ja. Keine Ahnung. Also jedenfalls funktioniert auch seine Database. Jedenfalls. Sucht auf Twitter einfach nach Jesse Fritsch. So, das ist...
Jedenfalls, ja. Das soll unser Podcast für heute gewesen sein. Jesse Fritsch, eine Follow-Empfehlung von uns auf Twitter in Sachen Draft. Nächste Woche, wie schon angekündigt, am Sonntag gehen wir live auf unserem YouTube-Channel auf Sendung und werden ein wenig die NFL Scouting Combine kommentieren und analysieren. Wann, wie auch schon angesprochen, werden wir noch mitteilen, entweder auf Twitter, da findet ihr Christian unter @chris5sh. Ich werde es auf jeden Fall tweeten, @maschemist. Ihr findet uns auf Facebook, da werden wir das bekannt geben. Ihr könnt auf unserer Seite vorbeischauen, www.derdraft.de, da werden wir das posten. Und wenn dann immer noch nicht Bescheid wisst, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, derdraft@freeland.de, haben wir auch länger nicht erzählt. Dann werden wir auch euch gerne antworten, wann wir auf Sendung gehen, zumindest sobald es feststeht. Das war's für heute. Nach der Combine können wir auch schon sagen, werden wir mit dem Positionspodcast wie jedes Jahr gewohnt anfangen. Die Quarterbacks wie immer zuerst. Darauf könnt ihr euch also auch schon mal gerne vorbereiten. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.